Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zum Info auf Radio Bern vom Donnerstag, dem 12. Dezember, heute mit folgenden Themen. Besser gebildet, aber schlechter bezahlt. Die Gleichstellung von Frau und Mann ist auch in der weltoffenen Stadt Bern noch nicht vollzogen. Je korrupter ein Land, desto größer die Profitmöglichkeiten. Banken an Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung mitschuldig. Der Freund und Helfer der Rohstoffbranche, Geheimverträge zwischen peruanischer Polizei und Minenkonzernen. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten von und mit Wilma Rall.
Die Homo-Ehe kommt weltweit unter Druck, nachdem gestern Indiens oberstes Gericht beschlossen hat, die gleichgeschlechtliche Ehe wieder zu verbieten, folgte heute Australien. Auch dort kippte das oberste Gericht ein regionales Gesetz der Hauptstadt Canberra, das seit Oktober in Kraft war. 27 Paare hatten sich dort bereits das Ja-Wort gegeben. Diese Ehen werden nun wieder für ungültig erklärt. Das regionale Gesetz sei mit dem Bundesgesetz nicht vereinbar, urteilte das oberste Gericht Australiens. Auch in Indien gab es diesbezüglich einen Rückschritt. Vor 4 Jahren hatte ein Gericht in Delhi Homosexualität entkriminalisiert. Gestern nun hat der oberste Gerichtshof diesen Entscheid rückgängig gemacht. Es hat ein umstrittenes Gesetz aus der Kolonialzeit bestätigt, das Homosexualität kriminalisiert. Das über 150 Jahre alte Gesetz bezeichnet gleichgeschlechtliche Beziehungen als unnatürliche Verbrechen, die mit 10 Jahren Haft bestraft werden können. 50 Millionen Franken für externe Beraterfirmen, das hat die Finanzmarktaufsicht FINMA im Jahre 2010 ausgegeben. Bekannt wurde dies wegen einer Anfrage von SVP-Nationalrat Lukas Reimann an den Bundesrat. Rund die Hälfte des Geldes ging an eine einzige Beraterfirma, und zwar PricewaterhouseCoopers. Sie war mit der Liquidation vom Schweizer Ableger von Lehman Brothers beauftragt. Dies ergaben Recherchen von Radio SRF. Die Antwort vom Bundesrat löste im Parlament Erstaunen aus, vor allem weil die Beratermandate nie öffentlich ausgeschrieben wurden. Die FINMA meinte, diese Aufträge unterstünden nicht dem Beschaffungsrecht. Weggewiesene Asylbewerber können in Zivilschutzanlagen einquartiert werden. Das hat das Bundesgericht in einem Grundsatzurteil entschieden. Das Leben in der Zivilschutzanlage sei hart, aber nicht zu hart, urteilte das Bundesgericht. Es verstoße nicht gegen die Menschenwürde. Das Urteil geht auf eine Beschwerde eines Asylbewerbers zurück. Er war im Rahmen der Nothilfe in einer Zivilschutzanlage untergebracht und hatte dagegen Beschwerde eingereicht. Er machte eine Verletzung seiner Privatsphäre geltend. Die künstlich belüftete und beleuchtete Betonanlage beenge ihn. In der Nacht sei es zu laut, er könne nicht schlafen. Seine Beschwerde haben die Bundesrichter nun abgewiesen. Das Schwimmbad Mulberry am Hirschengraben wird renoviert. Der Berner Gemeinderat hat einen Kredit von etwas über 2 Millionen Franken gesprochen. Laut Mitteilung der Stadt beschränken sich die Investitionen auf das Notwendigste. Sie sollen verhindern, dass das Mulberry plötzlich geschlossen werden muss. Unabhängig davon verfolgt der Gemeinderat das Ziel, bis in 7 Jahren eine neue 50 Meter Schwimmhalle zu realisieren. Als Standorte kommen das Gaswerkareal, das Neufeld oder das Viererfeld in Frage. Zum Wetter. Es ist hochnebelartig bewölkt, immer wieder aber sollte sich auch die Sonne zeigen, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und so bleibt es auch die kommenden Tage. Freitag bis Montag hat es im Flachland am Vormittag oft Hochnebel mit einer Obergrenze bei 700 Metern. Am Nachmittag und darüber ist es meist sonnig, bei Temperaturen in den Nebelgebieten um 0, sonst um 4 bis 6 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herr und Frau Berner und Bernerin werden immer gleichgestellter. Das ist das Fazit einer neuen Statistik der städtischen Fachstelle für die Gleichstellung von Mann und Frau. Mehrere Bereiche wurden untersucht. Die Situation von Jugendlichen, Erwachsenen im Erwerbsalter und Pensionierten wurde verglichen. Trotz guter Aussichten gibt es noch einiges zu tun. Einer der untersuchten Bereiche ist die Bildung. Ein gutes Beispiel für den Wandel. Nur wenige Jahrzehnte ist es her, da waren Frauen an höheren Schulen, zum Beispiel an Gymnasien, noch eine Seltenheit. Heute sieht die Situation ganz anders aus. Michael Spahr hat mit der Leiterin der Gleichstellungsfachstelle, Barbara Krattiger, darüber gesprochen.
Da stellen wir wirklich einen ganz deutlichen Generationenwechsel fest. Also bei den über 65-Jährigen, da waren die Männer noch viel besser ausgebildet als die Frauen. Und wenn wir jetzt die Generation der 25- bis 44-Jährigen anschauen, dann stellen wir fest, dass in der Stadt Bern rund die Hälfte, und zwar Frauen wie Männer, eine Ausbildung auf Hochschul- oder Fachhochschulniveau haben, also auf tertiärem Niveau, wie wir dem sagen. Wir stellen auch keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern fest bei der Berufsbildung, auf der Ebene Berufsbildung. Ein Wermutstropfen ist das bei den Personen, die keine Berufsausbildung haben, da sind die Frauen deutlich stärker vertreten in dieser Gruppe.
Bei der Erwerbsarbeit hat es auch einen Wandel gegeben. Es arbeiten heute viel mehr Frauen als noch vor 30 Jahren. Damals waren es etwa 50%, heute sind es 80%. Wie sieht's dann aus bei Kaderpositionen? Dort ist ja dann immer das Problem, ausgebildet sind viele Frauen gut, wenn es dann ums Familiengründen geht, werden Männer wieder bevorzugt? Ist das auch in der Stadt Bern so?
So genau kann man das anhand dieser statistischen Zahlen nicht beziehungsweise nicht so einfach beantworten. Wir stellen einfach fest, dass inzwischen in der Stadt Bern 4 von 5 Frauen erwerbstätig sind und da haben wir nur die Frauen zwischen 15 und 64 Jahren, also im erwerbsfähigen Alter. Das ist höher als der schweizerische Durchschnitt. Wir stellen aber fest, dass 50% dieser Frauen Teilzeit arbeiten. Das ist ein typisch schweizerisches Phänomen. Was besonders ist in der Stadt Bern, ist, dass auch die Männer, 22% der Männer, Teilzeit arbeiten. Man weiß aus anderen Studien, dass ein gutes Kinderbetreuungsangebot, und da hat die Stadt den Ausbau dieses Angebots in den letzten Jahren ja sehr stark forciert, ein gutes Kinderbetreuungsangebot führt dazu, dass Frauen mehr erwerbstätig sind, auch in höheren Pensen erwerbstätig sind und dass auch die Männer mehr Teilzeit arbeiten. Und ich denke, das zeigt sich in diesen Zahlen. Das trifft auf die Stadt Bern so zu.
Barbara Krattiger, Sie sind Leiterin der Fachstelle für die Gleichstellung von Mann und Frau. Die Entwicklung ist positiv, was die Gleichstellung betrifft. Wo genau braucht es sie dann noch in Zukunft?
Ja, wo wir in unserer Arbeit ganz klar einen Schwerpunkt haben, ist bei der Lohngleichheit. Und da stellen wir tatsächlich fest, dass sich nur ganz, ganz wenig bewegt. Die Differenz nimmt sehr langsam nur ab. Und was besonders besorgniserregend auch ist, ist, dass je höher die Ausbildung ist und je höher die berufliche Stellung ist, also je näher, je besser qualifiziert, je näher in Richtung Kaderstellen, desto größer ist dieser Lohnunterschied. Und da besteht ganz klar noch Handlungsbedarf. Und da haben wir in den letzten beiden Jahren auch mitgearbeitet an der Entwicklung eines neuen Instruments zur Überprüfung der Lohngleichheit, auch für kleinere Unternehmen. Da, denke ich, müssen wir noch verstärkt unsere Bemühungen hinrichten in den nächsten Jahren.
Das sagt Barbara Krattiger, Leiterin der städtischen Fachstelle für die Gleichstellung von Mann und Frau. Die ganze Studie gibt es im Internet. Den Link dazu finden Sie auf www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Auch wenn große Konzerne alljährlich Milliardenprofite machen, bleiben sie oft abhängig von Banken. Für große Investitionen sind sie auf große Finanzinstitute angewiesen. Folglich könnten die Banken Verantwortung übernehmen, was Menschenrechte und Umweltschutz betrifft. Das machen diese aber meistens nur auf Papier. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Das zeigt auch die Studie Dirty Profits, schmutzige Gewinne. Diese wurde diese Woche von der Kampagne Facing Finance veröffentlicht. Michael Spahr hat sich darin vertieft.
BNP Paribas, Deutsche Bank, CS, UBS und ING, das sind die 5 Top-Banken, wenn es darum geht, schmutzige Geschäfte zu finanzieren. Mehrere Milliarden Kredite und Anleihen erhalten Glencore, Xstrata, Nestle, Gazprom und Trafigura. 3 der größten Empfänger haben ihr Domizil ganz oder zum Teil in der Schweiz. Sie gehören zu den 2 Dutzend Unternehmen, denen die Kampagne Facing Finance in ihrer jüngsten Studie Umweltvergehen und Menschenrechte Rechtsverletzungen nachweisen kann. Die Banken geben in ihren Hochglanzbroschüren vor, sie würden nachhaltig investieren. In Wirklichkeit sieht das anders aus, erklärt Thomas Küchenmeister von Facing Finance.
Sie sagen, dass sie sich selbst regulieren, aber das ist die eine Seite der Medaille und auf der anderen Seite sieht man eben, dass sie eben halt immer noch in Unternehmen wie zum Beispiel Glencore oder auch andere von uns kritisierte Unternehmen wie Shell oder Gazprom investiert sind beziehungsweise diesen Unternehmen Kredite geben und Anleihen geben, damit die ihre kontroversen Geschäfte dann machen können. Sie tun es häufig bedingungslos. Das heißt, sie verknüpfen die Vergabe von Geld nicht an Bedingungen oder an zu wenige Bedingungen, sodass sichergestellt werden könnte, dass Unternehmen sich auch an soziale und Umweltnormen halten. Das tun sie nicht.
Facing Finance, zu Deutsch der Finanzwirtschaft ins Auge sehen, ist keine wirtschaftsfeindliche Kampagne. Im Gegenteil, sie setzt sich dafür ein, dass investiert wird, aber eben in nachhaltige Projekte. Nicht immer ist jedoch nachhaltig, wo umweltfreundlich oder menschenrechtskonform draufsteht. Es gibt zwar immer mehr Länder, die Menschenrechte schützen und Umweltschutzmaßnahmen ergreifen, ein grosses Problem bleibt aber Korruption, sagt Thomas Küchenmeister von Facing Finance. Manchmal gäbe es zum Beispiel Umweltschutzgesetze, aber für ein paar Dollars schauten alle Verantwortlichen weg.
Manche Firmen tauchen immer wieder auf, gerade in Ländern, wo bekannt ist, dass dort, sage ich mal, man relativ unreguliert agieren kann. Und dort, wo keine Regeln sind, dort sind die Profite in der Regel auch sehr hoch. Und deswegen gehen manche Firmen dort auch gezielt hin, obwohl sie genau wissen, dass das mit einem Reputationsrisiko verbunden sein kann. Also ich würde das nicht pauschalieren, aber es gibt Regionen, wo man sagen kann, also dass das Geschäftsgebaren noch relativ unreguliert durchgeführt werden kann.
Die Kritik an diesen Konzernen wächst. Dank Internet, Social Media und Kampagnen wie den Public Eye Awards nimmt auch die Öffentlichkeit Kenntnis von den schwersten Vergehen. Doch die finanzkräftigen Unternehmen sind eben auch gut darin, dem entgegenzutreten. Sie betreiben sogenanntes Whitewashing oder Greenwashing. Sie verstecken sich hinter Begriffen wie Corporate Social Responsibility, zu Deutsch unternehmerische Gesellschaftsverantwortung. Doch hinter der Fassade gingen Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltgesetze einfach weiter, erklärt Thomas Küchenmeister von der Kampagne Facing Finance.
Solange es noch so viele kontroverse Projekte und kontroverse Unternehmen gibt und so viele Banken, die Geschäftsbeziehungen zu diesen Unternehmen haben, solange ist immer noch Anlass zu kritisieren, auch wenn das natürlich nicht unumfänglich in Bezug auf die oder vollständig in Bezug auf die gesamten Geschäftsbeziehungen dieser Partner der Banken und der kontroversen Unternehmen gilt. Ich denke, da muss noch einiges passieren. Die müssen einfach noch, sowohl die Banken als auch die Unternehmen müssen einfach noch mehr Verantwortung übernehmen, damit dann auch die Verstöße, die wir immer noch feststellen müssen, dann endlich aufhören.
Das sagt Thomas Küchenmeister von der Kampagne Facing Finance. Die ganzen Berichte Dirty Profits 1 und 2 gibt es im Internet unter www.facingfinance.org.
Rabe Info 95,6.
Es ist kein Geheimnis, dass Rohstoffkonzerne über Leichen gehen, wenn sie fette Profite erwarten. Geht es um wertvolle Metalle wie Gold oder Kupfer, sind ihnen die Anliegen der betroffenen Lokalbevölkerung oft egal. Kein Wunder kommt es immer wieder zu Protesten, wenn wieder einmal eine Mine Menschen vertreibt oder die Umwelt verschmutzt. Auch kein Geheimnis ist, dass zum Beispiel in Lateinamerika die Polizei oder das Militär eher die großen Konzerne als die Bevölkerung schützt. Nun haben verschiedene Menschenrechtsorganisationen in Peru offizielles Beweismaterial veröffentlicht, das zeigt, wie weit die Konzerne gehen, wenn es um deren Interessen geht. Michael Spahr hat mit Christoph Wittmer von der Gesellschaft für bedrohte Völker gesprochen. Das ist eine Partnerorganisation der Menschenrechtsgruppen in Peru. Christoph Wittmer erklärt, was genau diese Gruppen nun aufgedeckt haben.
Sie haben aufgedeckt, dass die Rohstofffirmen, die großen Minenfirmen in Peru spezielle Geheimverträge haben mit der Nationalpolizei, die es der Polizei ermöglicht, jederzeit auf Wunsch von der Firma zu handeln, wenn zum Beispiel Proteste gegen die negativen Auswirkungen einer Firma geplant sind.
Man könnte das als eine Art Korruption bezeichnen, wenn die Beamten dann plötzlich im Auftrag der Rohstofffirmen handeln?
Ich würde es eher so ein bisschen in Richtung Privatisierung der staatlichen Sicherheitskräfte bezeichnen, denn es gibt dann den Auftrag der Firma und die Firma bezahlen die Sicherheitskräfte zusätzlich noch und stellen die ganze Infrastruktur, zum Beispiel auch die Autos zur Verfügung, die die Polizisten und in einzelnen Fällen sogar auch das Militär dann zum Einsatzort transportiert. Und das wird mitfinanziert und völlig unterstützt durch die Firmen. Und daher ist der Sicherheitsaspekt der Polizei, die auch die Bevölkerung vor Exzessen der Firmen schützen sollte, ist nicht mehr gewährleistet.
Es widerspricht ja auch diesen freiwilligen Prinzipien für Sicherheit und Menschenrechte. Die Schweiz präsidiert diese Prinzipien im Moment.
Das Problem bei den freiwilligen Prinzipien ist, dass sie effektiv freiwillig sind. Das heißt, es gibt keine Verpflichtungen, keine Sanktionsmöglichkeiten. Und dazu ist es mehr oder weniger unklar, ab wann eine Firma sich verbindlich an die Vorgaben halten muss. Und wie man jetzt gesehen hat, eben zum Beispiel mit diesen Verträgen, ist es immer noch viel zu einfach, dass die Firmen einfach die Polizei rufen, wenn es Probleme gibt, statt ein Konzept zu entwickeln, wie solche Konflikte in Zukunft verhindert werden können.
Diese Problematik spielt sich in Peru ab, in Lateinamerika. Inwiefern hat die Schweiz dann etwas damit zu tun?
Also einerseits gehört eine der großen Kupferminen oder eigentlich zwei Kupferminen, der Glencore Xstrata mit Hauptsitz in Zug. Und diese Firma hat zwei Minen vor Ort, die jeweils solche Verträge mit der Polizei haben. Und es gibt die Yanacocha-Mine, das ist eine eigentlich in amerikanischen Händen liegende Goldfirma. Und die exportiert praktisch alles Gold in die Schweizer Raffinerie Valcambi im Tessin.
Im Moment hat der Bundesrat die Strategie, Rohstofffirmen sollen sich freiwillig um Menschenrechte kümmern und der Staat sollte ihnen da keine Vorschriften machen. Wäre das jetzt, was in Peru passiert, im Moment ein Argument dafür, dass Freiwilligkeit in diesem Bereich nicht reicht?
Ja, es bestätigt unsere Befürchtungen, dass all diese freiwilligen Abkommen und Maßnahmen viel zu wenig bringen, denn am Schluss werden die lokale Bevölkerung, die vielleicht protestieren werden, genau gleich zusammengeprügelt wie ohne diese freiwilligen Maßnahmen. Es braucht jetzt ein verbindliches Regelwerk, die die Firmen eben bei der Verantwortung zieht und wenn es solche Menschenrechtsübergriffe gibt, dass die auch geahndet werden. Denn die Einhaltung von Menschenrechten darf nicht freiwillig sein.
Sagt Christoph Wittmer von der Menschenrechtsorganisation Gesellschaft für bedrohte Völker. Mehr Hintergründe zum Thema gibt es online unter www.gfbv.ch.
Grabe Info. We'll be right back.
Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 12. Dezember auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die wünscht der Martina viel Schwung im Tanz bei, der Rabe und Rabin ein unvergessliches Weihnachtsessen und euch allen natürlich weiterhin einen spannenden Tag.
Rabe-Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.